Am Zweifel vorbei kann man nicht glauben und nicht leben. Zweifel ist ein Lebensbegleiter. Kennst du den? Was ist richtig? Was ist wahr? Was ist sicher? Fact oder Fake? Wir wissen es oft nicht. Nicht nur, wie das Wetter morgen wird, so ganz genau in unserem Dorf, ob ich einen Parkplatz finde, sondern eben auch die ganz entscheidenden Fragen, die wir auch mit Hilfe von Google nicht beantworten können. Wird meine Freundschaft mit dieser Person wirklich für immer halten? Wird mein Arbeitsplatz erhalten bleiben? Werden meine Eltern zusammenbleiben? Kommt mein Kind gesund nach Hause? So viele offene Fragen. Und dann kann auch ein Zweifel entstehen. Und eben auch in Bezug auf Gott. Wir sehen ihn ja nicht. Wir hören ihn nicht, wir riechen ihn nicht. Und gleichzeitig stolpern wir, auch mit unserem Glauben, in einer Welt umeinander, die wehtut, die Wunden schlägt. Trennungen, Flucht und Kriege kennt. Eine Welt, wie sie viele vielleicht in diesem vergangenen Jahr erlebt haben, ganz neu, vielleicht auch durch den unerwarteten Tod in der unmittelbaren Bekanntschaft oder Verwandtschaft, durch dieses bescheuerte kleine Virusding, das auch so manches Leben und manchen Glauben vielleicht verbrannt hat. Nun, die allgemeine generelle Auffassung in der Gesellschaft meint ja, dass Zweifeln lediglich in religiösen Bereichen des Lebens zu verorten sei. Weil, heißt ja, Glauben heißt nicht Wissen. So sagt der Volksmund. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass so gut wie nichts im Leben zweifelsfrei sicher ist. Wissenschaft hin oder her. Fact News stehen gegen Fake News. Keiner weiß mehr, was real ist. Fotos, Bilder, Daten, alles kann bearbeitet werden und gegen uns verwendet werden, kann manipuliert werden. Gerade dieser Tage kam ja die Warnung wieder rum, dass der verstärkte Onlinehandel auch zu verstärkter Online-Kriminalität wieder geführt hat. Bewertungen für Online-Händler und gewisse Produkte können künstlich verbessert werden. Und das bringt uns dann dazu, als Kunde etwas zu bestellen, was vielleicht nur drittklassig ist. Manches ist unsicher, weil Informationen fehlen. Manches ist offen, weil Dinge und Phänomene unterschiedlich gesehen und bewertet werden können. Manches ist grundsätzlich anzweifelbar. Aber nicht nur im Glauben haben wir mit Zweifeln zu tun. Zweifel steckt in unserem Leben, manche sagen, immer in den Knochen. Selbst dort, wo wir viele Informationen haben, siehe die Diskussion über Corona. Wissen schützt vor Zweifeln nicht. Stimmt nicht? Machen wir mal ein kleines Quiz. Ihr dürft jetzt mit abstimmen und ihr zu Hause dürft natürlich auch mitraten. Ihr habt das Glück, dass dann keiner sieht, ob ihr falsch oder richtig liegt. Also, bei Ja oder Nein und bei Nein hebt ihr die Hand. Okay? Bei Nein hebt ihr die Hand. Ich sage auch keine Namen dann, dass die über den Bildschirm und dann auf YouTube dann immer stehen. Also, es bleibt dann so weit wie möglich inkognito. Die anderen hier aber, die müsstet ihr dann, keine Ahnung, die wissen halt Bescheid. Erste Frage. Leonardo da Vinci hat die Mona Lisa gemeint. Wer sagt Nein, der hebe die Hand. Okay. Leonardo da Vinci ist aber die richtige Antwort. Er hat die Mona Lisa gemalt. Der höchste Berg Europas ist mit 5809 Metern der Mont Blanc in den französischen Alpen. Jochen, warum sagst du nein? Ja, ob es jetzt 8 oder 9 am Ende steht, aber es ist 4000 und ein paar zerquetscht. Also ja, ist richtig in den französischen Alpen, Mont Blanc ist auch richtig, aber ich habe also an der Meterzahl gearbeitet. Es sind nur 4809 Meter. Das erste iPhone kam 2006 auf den Markt. Wer ist dagegen? Das erste iPhone kam laut meinen Informationen am 9.11.2007 auf den europäischen Markt. Angela Merkel wurde bislang 4-mal zur Kanzlerin gewählt. Wer sagt nein? Ich frage jetzt nicht. Aber sie wurde 2005, 2009, 2013 und 2017 gewählt. Also sie wurde 4-mal bislang als Kanzlerin gewählt. 2019 war der beste Kinofilm des Jahres Avengers Endgame. Wer sagt nein? Ja, es ist schon klar, ne? Ist Geschmackssache. Aber es ist der Film mit der höchsten eingespielten Summe von 2,8 Milliarden US-Dollar. Okay. Die ersten Menschen waren 1969 auf dem Mond. Wer sagt nein? Also, 1968 waren wir bereits nah am Mond, aber 1969 war dann tatsächlich der erste Schritt auf dem Mond. Die Erde hat nicht die Form einer Kugel, sondern ist eher flach wie eine Scheibe. Soll ich die Frage nochmal stellen? Nein, aber es gibt ja Verschwörungstheorien, die die Kugelformannahme hartnäckig hinterfragen. Der Klimawandel ist menschengemacht. Ja, nein. Viele sagen ja, doch ein bereits abgewählter US-Präsident, Brasiliens Präsident Bolsonaro oder AfD-Politiker zum Beispiel sagen nein. Salz ist schädlich für den Menschen. Ah, da kommen schon die schlauen Antworten. Genau, kommen wir auf die Dosis. Das zu viel kann den Blutdruck und das Magenkrebsrisiko erhöhen. Zu wenig verstärkt ein Herzinfarktrisiko. Also, wie man es nimmt, die Dosis macht das Gift nach dem berühmten deutschen Paracelsus. Der deutsche Karl Geiger gewinnt die Vier-Schanzentournee. Super, ihr seid gläubig. Was denn? Was denn? Du bist Bayern-Fan, das weiß ich genau. Jonas. Okay, wer weiß. Nur weil das erste Springen gewonnen hat, heißt nicht, dass er die anderen drei auch gewinnt. Gibt es nun einen Gott, der ist oder nicht? Gibt es einen Gott? Hättest du keinen Wunsch, dass auch kommt, hätte ich dich vielleicht verstanden. Gut, also, manches ist unsicher, weil Informationen fehlen. Manches ist offen, weil Dinge und Phänomene unterschiedlich gesehen bewertet werden. Die Allgegenwart des Zweifels gehört zu unserer menschlichen Existenz. Aber sie kann uns auch zu neuen Zielen bewegen, weil wir Dinge hinterfragen. Und somit ist Zweifel auch kein Problem für den Glauben. Für den Gläubigen vielleicht, aber für den Glauben ist er kein Problem. Sondern in gewisser Weise sein tägliches Brot und ist willkommen. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du jetzt redest durch deinen guten Heiligen Geist, weil sonst alles umsonst geredet ist. Und bitte hilf uns zu hören, wie Menschen, die wissbegierig sind, Menschen, die wissen wollen, ob es dich gibt, Menschen, die wissen wollen, wie es an deiner Hand durch dieses Leben geht. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Irgendwie ist also vieles unsicher im Leben. Aber wenn das so ist, kann man dem Glauben an Gott glauben? Was man nicht weiß, muss man eben glauben. So werfen viele Menschen den Glaubenden vor. Dass das aber ein Irrtum ist, haben wir gerade vielleicht ein wenig bemerkt. Alles im Leben kann angezweifelt werden. Nichts ist hundertprozentig sicher, trotz Wissenschaft. Wissenschaft kann sich widersprechen und so vieles mehr. Ich möchte nun den Text lesen, der den Rahmen gibt für unsere Betrachtung. Und ihr werdet ihn vielleicht wiedererkennen. Ich lese aus Markus 9 ab Vers 14. Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sie versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie: Worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor den Mund, knirscht mit den Zähnen. Sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen: Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor den Mund. Da fragte Jesus den Vater: Wie lange hat er das schon? Er antwortete: Von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns, hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte: Was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater des Jungen auf: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist: Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Da schrie der Geist auf und schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her. Dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Und schon sagten viele: Er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch. Da stand er auf. Es gibt viele interessante Ansätze für Predigten hier. Aber wer sich vielleicht daran erinnert, das ist der Text, in dem die Jahreslosung 2020 zu finden war und ist. Es ist wichtig, dass man nicht immer einfach nur weiterläuft im Leben, sondern auch mal innehält, ein Zwischenfazit zieht für sich. Gibt es Dinge, die ich vielleicht verändern muss, wenn ich jetzt weitergehe? Es ist gut, nachzufragen. Kann ich Dinge verbessern? Will ich mit Dingen anders umgehen? Ein Rückblick kann dabei helfen. Und so möchte ich heute anhand der noch diesjährigen Jahreslosung fragen: Wie bist du mit deinem Glauben und mit deinem Unglauben umgegangen? Wie willst du es zukünftig tun? Nochmal zur Erläuterung. Die Jahreslosung wird ja seit 1930 durch die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen gezogen. Und viele katholische, evangelische und freikirchliche Christen wählen sie dann als Orientierung. Das ist kein Gesetz, das steht nicht in der Bibel, sondern das ist unter Gebet erwünschtes Wirken Gottes. Wir trauen Gott und der Bibel, seinem Wort zu, dass sie in unser Leben hineinspricht, und wir wünschen uns das auch. Es gibt von den, so ist das Thema, 2020, mein Glaube, mein Unglaube, Zweifel und ich. Und es gibt dann immer bildhafte Darstellungen der Jahreslosung. Manche gefallen uns, manche weniger. Und das war eine von vielen, für die ich freundlicherweise die Genehmigung erhalten habe, sie hier abzubilden. Manche freuen sich dann immer so auf die neue Jahreslosung, sagen immer auf ein schönes Wort, was immer das sein mag. Aber für dieses Jahr war es ein Wort, das ungemein herausfordernd war und ist. Und ich meine das tatsächlich in diesem doppelten Sinne. Es war als Wort zu Beginn dieses Jahres ohne jegliche Ahnung von Corona eine Herausforderung. Und es ist es noch mehr am Ende dieses Jahres, wo wir mehr oder weniger mittendrin in einem Leben sind, das wohl jeden von uns, wo es Corona mitgeprägt hat, zumindest mitgeprägt hat. Wir konnten dem gar nicht ausweichen. Diese biblische Aussage gleicht einer harten Weihnachtsnuss. Vielleicht hattet ihr dieses Jahr mal wieder diese Erfahrung gemacht, dass diese eine Nuss einfach nicht aufgeht, egal was für einen Nussknacker ich benutze. Und es hat lang gedauert. Manche Nuss wehrt sich. Für manche braucht man sehr lange. Und ich möchte nicht behaupten, dass ich diese Nuss hier heute Nachmittag knacke. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die vergangenen Monate waren auch für uns Christen kein Labortest, kein Feldversuch, kein Praktikum, keine Übung, keine Möglichkeit, bei der man sagt, halt, stopp, ich gehe noch mal auf los, ich fange noch mal an. Nein, das Jahr, was hinter uns liegt, war ganz real, es war wirklich, es konnte nur einmal so gelebt werden, mit allen Konsequenzen, mit all den Chancen, die auch da waren. Kein Versuch. Ich suche gerade tatsächlich ein neues Fahrrad und ich lese viele Kommentare, Fachzeitschriften, Homepages, weil es ist ja nicht mehr wie früher. Man ging in einen Laden, ich möchte ein Fahrrad, hatte man drei zur Auswahl. Heute ist das ein Riesenmarkt. Es gibt SUVs, Trekkingbikes, Urbanbikes und was weiß ich, Gravel und wie auch immer. Es ist interessant, die Bewertung von Fachzeitschriften zu lesen und die weisen durchaus auf manche Schwäche eines Rades hin. Aber ansonsten möchten sie durchaus den Verkauf mit anregen, eines jeden Rades. Ein Hersteller übergibt deshalb sein Produkt auch gerne an einen ihm wohlgesonnenen Tester, bei dem er weiß, das Urteil wird nicht zu streng. Lese und sehe ich jedoch Bewertungen von Käufern und erfahrenen Nutzern eines bestimmten Rades, dann kommt eine individuelle Bewertung raus, die dem Produkt viel mehr auf den Grund gegangen ist und diese Frage besser beantworten kann, wie hat sich dieses Rad im tagtäglichen Alltag bewährt? Nicht nur für 10 Kilometer, nicht nur für 100 Kilometer, sondern für mehrere hundert, vielleicht für mehrere tausend Kilometer in Wind und Wetter. Und so war das auch für jeden Menschen und auch jeden Christen, die begonnen haben, der Sache mit Jesus Glauben zu schenken. So war das Jahr 2020 und so ist es noch real. Es war kein Versuch, es war kein Praktikum. Du hast dieses Jahr so gelebt und das betrifft auch deinen Glauben und deinen Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Allein diese Formulierung ist ja schon interessant. In einem Atemzug Glaube und Unglaube. So nah beieinander. Das scheint sich hier nicht auszuschließen. Sie bilden ein komisches Paar. Da glaubt und vertraut einer ganz auf Gottes Hilfe und hat gleichzeitig in seinem Herzen eine Stimme, die für Unruhe sorgt. Sollte Gott gesagt haben, kann ich ihm ganz vertrauen? Was wäre, wenn? Hier wird uns ein zerrissener Familienvater gezeigt. Im Angesicht Jesu. Er steht ganz nah bei Jesus. Und schon allein das macht anschaulich, wie präsent das Zweifeln im menschlichen Leben ist. Wenn der Glaube schon ganz nah bei Jesus, in seinem Angesicht, wanken kann, wie viel mehr dann, wenn wir viel weiter weg von ihm sind. Im Abstand von ihm, so wie zum Beispiel ein Christ im Hier und Heute. Wenn ihr das Kapitel mal ganz lest, wenn ihr dann zu Hause seid und die Bibel aufschlagt, Markus 9 oder auch in den Parallelberichten, dann wird uns berichtet, dass im Vorfeld Jesus und seine Jünger Petrus, Jakobus und Johannes gerade von einer Bergtour zurückkommen. Berg der Verklärung heißt es. Dort oben auf dem Gipfel, der Berg heißt eigentlich Tabor, haben sie eine Gipfelerfahrung ganz besonderer Art und Weise gemacht. Und die drei Jünger, die Jesus begleiten durften, die haben einen Blick hinter die Kulissen werfen können. In eine Welt, die uns unsichtbar ist. Eine Welt, in die nur Gott ihnen einen Spalt breit aufmachen konnte. Und wie reagieren sie? Wow, ist das schön. Gott, ganz nah. Und was wollen sie machen? Ey, lass uns Hütten bauen. Hier, komm. Hier lass uns bleiben. Hier ist Wohlsein. Aber Jesus weiß, was dran ist für uns Menschen. Und er kennt auch unsere oft brüchigen Bekenntnisse, unseren Glauben, der so wackelig ist. Und wenn wir so wollen, hat er sich vielleicht gefragt, irgendwann in der Ewigkeit davor, wie kann der Glaube von Menschen fester und gewisser werden? Und deshalb wählt er eben für uns auch wieder diesen Abstieg. Ja, klar, er hatte auch noch was zu erledigen, aber es ging ihm auch um seine Jünger. Jesus und seine drei Jünger kommen von ganz oben nach ganz unten. Und dort unten treffen sie auf eine Gruppe jüdischer Theologen, die gerade damit beschäftigt ist, die Anhänger von Jesus gründlich in die Mangel zu nehmen. Das glaubt ihr eigentlich? Da wird diskutiert, gestritten, auch ob man Kranke heilen kann durch den Glauben. Ich bin mir sicher, die Jünger waren sehr erleichtert, als Jesus endlich wieder kam. Kannst du bitte weiter die Fragen beantworten? Und wie gesagt, es gibt Parallelberichte auch bei Matthäus und Lukas. Da wird das Bild dann noch etwas vollständiger. Dann taucht plötzlich ein Vater mit seinem kranken Sohn auf. Unten im Tal also treffen die Bergsteiger die harte Wirklichkeit des Alltags. Dort treffen sie auf Not und auf Elend. Jesaja drückt das mal im 60. Kapitel so aus. Er beschreibt die Lage unten im Tal. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und hier hinein wird diese von uns sogenannte Jahreslosung gesprochen. Sie spricht, so meine ich, in unsere Glaubens- und Lebenswirklichkeit, in unser Hin- und Hergerissensein, in unsere Christusnachfolge zwischen Glauben und Unglauben. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ihr hier im Gottesdienst sitzt oder diesen Gottesdienst irgendwann mal auf den Bildschirm schaut, dass du ein Christ bist. Und dass du dich schon mal gefragt hast, was habe ich da eigentlich für einen Glauben? Und vielleicht musstest du dir auch schon mal eingestehen, dass dein Glaube nicht immer so zweifelsfrei und unerschütterlich ist. Ich zumindest musste und muss mir das immer mal wieder eingestehen. Wir wissen aus tiefstem Herzen, dass Gott uns liebt und annimmt, dass er für uns ist und dass uns nichts von ihm trennen kann. Als unser Herr hat er uns das versprochen. Und er möchte der Herr von jedem sein. Und wenn du seine Hand ergriffen hast, dann ist er dein Herr. Und dennoch gibt es im Alltag Situationen, in denen Zweifel auftauchen, in denen der Glaube zu wanken beginnt. Du wartest vielleicht auf die Diagnose vom Arzt. Der Chef hat angekündigt, über die Zukunft des Unternehmens zu sprechen. Und dann auch über deine Stelle. In der Familie gab es Streit, der so heftig war, dass Türen geknallt sind. Und Gott, ich höre ihn nicht in meinen Fragen. Dann tauchen bohrende Fragen auf. Kümmert Gott sich überhaupt um mein kleines Leben? Sieht er meine Ängste? Warum bin ich so unruhig, so besorgt? Ich bin doch gläubig, da darf das doch eigentlich gar nicht sein, oder? Wo bleibt mein Gottvertrauen? Was habe ich denn da nur für einen Glauben? Was läuft da eigentlich schief? Was läuft falsch in meinem Leben? Vielleicht stelle ich mir sogar die Frage, die Hiobs Freunde an ihn stellten: Bestraft Gott mich wegen meiner Schuld mit Schweigen? Lässt Gott mich im Stich, wo er doch sonst stets zuverlässig war und alles Schlimme ferngehalten hat von mir? Wir können nur ahnen, welche Leidensgeschichte der verzweifelte Vater und sein kranker Sohn hinter sich haben. Ich sehe einen liebenden Vater und ich sehe schlaflose Nächte vor mir. Und als Jesus dann kommt zu den Menschen, zu der Menschenmenge, die ist, da kann sich der Vater nicht mehr zurückhalten. Alles muss aus ihm raus, was sich da jahrelang so angestaut hat an Elend. All die Not, die hilflos ihn zurücklässt. All die Hoffnungslosigkeit, die Ratlosigkeit. Der Vater ist physisch und psychisch am Ende. Jetzt hat er noch einen letzten Strohhalm, an den er sich klammert. Jesus, wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus spricht zu ihm: Wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und dann schreit der Vater gleich, impulsiv: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Renate Kranzschrein schreibt dazu unter der Überschrift "Ein Hilfeschrei aus der Tiefe". Ich glaube, aus der Sicht des Vaters, ich glaube, wäre ich denn sonst zu dir gekommen, Jesus? Ich kann es nicht ergründen, was das bedeutet und was du, Jesus, von mir erwartest. Ist das die Voraussetzung für Heilung meines Sohnes? Dann tue ich das einfach. Ich glaube. Über letzte Konsequenzen und die Bedeutung dieses Versprechens bin ich mir nicht im Klaren. Und ich kann dir auch nicht beweisen, dass ich richtig, vorschriftsmäßig, im traditionellen Sinne glaube. Bestimmt auch nicht tief und fest und innig genug. So folgt mein Versprechen: Ich glaube. Hilf meinem Unglauben, folgt sofort danach. Der Vater erkennt, so schreibt sie weiter, dass nicht nur sein Sohn der Hilfe und der Heilung bedarf, sondern auch er selbst, sein eigener Glaube. Dieser Aufschrei des Vaters ist ein erster Schritt des Vertrauens, ohne Einsicht in die Radikalität einer Lebenshingabe an Jesus. Wie gut, dass Jesus das nicht zu wenig ist. Und gleichzeitig bringt der Vater auf den Punkt, was ein Leben in der Nachfolge Jesu ausmacht. Eine Spannung, die ich aushalten, aber die mich nicht zerreißen muss. Weil Jesus sich in meine Lage versetzt und sie mit mir aushält. Die Brücke auf diesem Bild zur Jahreslosung ist ja ein Sinnbild für das Wagnis des Glaubens. Und dieses Wagnis bleibt. Nicht jeder fühlt sich hier gleichermaßen wohl, wenn das anfängt zu schwanken. Nicht jeder ist gleichermaßen mutig und geht gleich stracks auf die Mitte zu, um dann das Ziel zu erreichen, die andere Seite. Vertrauen fällt uns leider häufig, auch gerade abhängig von den Umständen, schwer. Im Glaubensbekenntnis haben wir gesprochen, wenn du es mitgesprochen hast, wir glauben an den Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist uns wichtig, das ist zentral für uns, das soll uns tragen. Und doch stellen wir gleichzeitig die Allmacht Gottes in Frage, wenn es um die kleinen oder nicht so kleinen alltäglichen, praktischen Dinge des Glaubens geht. Vielleicht ist dein Glaube unmerklich zu bloßer Überzeugung, zu lieblosem Recht haben, zu einem geschlossenen System erstarrt. Dein Fundament ist bröckelig, ist unsicher geworden. Gar nicht wegen anderer, sondern weil du dich einfach in den letzten Jahren nicht darum gekümmert hast. Das war kein Fokus für dich. Und jetzt ist so vieles gedacht ins Wanken geraten, vielleicht gerade im letzten Jahr. Du hast Jesus, dem du eigentlich vertrauen wolltest und dem du das auch immer wieder bekennst und auch anderen sagst, du hast ihn nicht mehr in den Alltag mit einbezogen. Du hast dich damit auch selbst nicht mehr ernst genommen. Der Schritt zu zweifeln und auch zu Unglauben ist dann nicht mehr groß. Aber es gilt, das Evangelium, die gute Nachricht, auch am Ende eines für dich vielleicht sehr herausfordernden Jahres, bei diesem Dunklen, das dir vielleicht so stark wie nie zuvor den Blick verstellt hat, deinem Glauben und Vertrauen zu Jesus die Luft genommen hat, die vielleicht nur aufgrund fehlender Gemeinschaft und Begegnung mit anderen du Ungläubiger geworden bist. Aber der rufende Vater schreit auch dir die gute Nachricht laut ins Ohr. Wir dürfen uns mit beidem an Jesus wenden. Mit unserem Glauben und mit unserem Unglauben. Wir brauchen keinen bestimmten Glaubenslevel, damit Jesus handeln und wirken kann und will. Wir brauchen kein Glaubensheldentum vorzuspielen und bitte schon gar nicht in der Gemeinde, wo doch eigentlich alles Unfertige unbedingt willkommen sein soll, unbedingt einen Raum haben soll. Aller Glauben und aller Unglauben, alle Gewissheit und alle Zweifel sind bei Jesus bestens aufgehoben. Wir dürfen beides zu Jesus hinschreien. Glauben und Unglauben, wie der Vater des kranken Sohnes. Wir brauchen uns unseres Unglaubens nicht zu schämen. Nur stehen bleiben. Stehen bleiben sollen wir nicht. Wir sollen vom Vater lernen. Wir sollen unseren Schrei ausrichten auf Jesus hin. Die Jahreslosung machte deutlich, dass ich, dass wir, dass du vor Jesus deinen Unglauben, deinen Zweifel nicht verstecken musst. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, brüllt der Vater, so heißt es in manchen Übersetzungen. Kaum zu glauben. Gott schreibt Geschichte nicht nur mit Glaubenshelden, sondern mit den Zweiflern. Dein und meine Zweifel hat in der Gegenwart Jesu Raum. Hier kann, ja, hier muss er raus, wenn du dich ernst nimmst. Jesus ist nicht nur die Antwort auf alle Fragen, wie wir das so oft sagen und betonen, meinen und vielleicht selbst gar nicht glauben, sondern er ist auch der Raum für alle Fragen und Zweifel. Da kannst du alles auspacken. Kaum zu glauben? Und das Überraschende, genau dadurch entsteht und wächst der Glaube. Glaube ist ja Vertrauen auf Gott. Und wer das bei Gott auspackt, was ihn wirklich beschäftigt, der erfährt einen Vertrauensraum. Der erlebt einen Glaubensraum, wie Stefan Kaup das mal nennt. Vielleicht hilft dir auch die ergänzende Frage weiter. Möchte Gott dir vielleicht gerade in deinem Zweifel etwas mitteilen, dass dein Leben, dass deinem Leben mehr Tiefe, mehr Festigkeit, mehr Sicherheit gibt? Dass dich auf eine Spur bringt, nicht weg von ihm, sondern zu ihm hin. Was genau will Gott dir sagen? Die Geschichte des Familienvaters zeigt, dass Jesus sich die Fragen und Probleme nicht nur anhört, sondern dass er aktiv wird und dem Glauben gut tut. Und deshalb wollen wir gleich nach einer Zeit der Stille Raum geben, dass du etwas mitteilen kannst von dem, was im vergangenen Jahr war, wofür du dankbar bist, wo du vielleicht auch gekämpft hast mit dem Glauben. Dann kannst du es gleich mitteilen, hier zur Ehre Gottes wird ein Mikro, das werden wir dann hinstellen, und dann kannst du das mitteilen, wenn du das möchtest, zur Ehre Gottes. Ist kein Angeben. Zur Ehre Gottes ist zur Ermutigung für uns und andere Gläubige.